Hansa-Gespräche. Der Podcast mit illustren Gästen aus dem Kulturlokal Sternenmalanz in Kollaboration mit dem Online-Magazin Frieda. Wir laden Gäste von weit und näher zum Live-Gespräch und zum Gedankenaustausch mit dem Publikum in unser Lokal ein. Wir produzieren daraus den Podcast und fragen unsere Gäste nach ihrer persönlichen Motivation, ihren Überzeugungen und Beweggründen und nicht zuletzt, wenn wir wissen, wie und warum sie das machen, was sie machen.
Herzlich willkommen, liebes Publikum, zur vierten Ausgabe der Malanzer Gespräche, einer Veranstaltung vom Kulturlokal Sternen in Malanz und vom Frieda Magazin. Wir laden hier Gäste aus nah und fern ein zu Gesprächen, die auch als Podcast aufgezeichnet werden. Und ich danke Nick Schmid und seiner ganzen Crew vom Sternen Malanz, dass sie dieses Format möglich machen. Und wir von unserem Magazin glauben auch daran, dass solche Formate, die auch an etwas peripheren Orten stattfinden, eine große Zukunft haben. Und wir freuen uns, dass diese Reihe auch in Zukunft weitergehen wird. Mein Name ist Matthias Balzer, ich bin der Co-Gründer von Edition Frieda und vom gleichnamigen Kulturmagazin. Für die Aufnahme des Podcasts ist Avis Liemann von der Scene 7 zuständig. Und unser Gast kommt heute aus Hamburg, die Autorin und Moderatorin Laura De Weck. Laura, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich danke dir auch, dass du hast wahrscheinlich eine recht volle Agenda, dass du überhaupt Zeit findest, dich den Fragen eines anderen Moderators zu stellen, weil du bist ja im Moment auch hauptsächlich Moderatorin oder auch nicht. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Danke, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Medial präsent bist du zurzeit vor allem als Gesprächsleiterin des Literaturclubs auf SRF. Du schreibst jedoch immer noch fürs Theater, du schreibst an einer Fernsehserie, du schreibst auch an einem Filmdrehbuch und du bewahrst dir von deinem Lebensort Hamburg aus einen frischen Blick auf die Schweizer Politik. Über all dies werden wir in der kommenden Stunde miteinander sprechen. Ich möchte dich aber erst noch einmal ein bisschen vorstellen, den Leuten hier, die vielleicht nicht alles über dich wissen. Du bist 1981 in Zürich geboren, du bist aufgewachsen in Paris, Hamburg und Zürich. Du hast Schauspiel studiert an der Hochschule der Künste in Zürich und du hast dir ganz früh als Dramatikerin einen Namen gemacht, dein erstes Stück Lieblingsmenschen, das 2007 uraufgeführt wurde unter der Regie von Werner Dücklin, wurde ein ganz, ganz großer Erfolg und wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt. Es folgten dann weitere Stücke, zum Beispiel Summ Summ, darauf komme ich nachher noch, Für die Nacht oder Das Archiv der Unvollständigen mit Tom Lutz und 2013 Espace Schengen. Und du hast, wenn ich es richtig gelesen habe, glaube ich, fast 10 Jahre lang eine Kolumne im Tagesanzeiger geschrieben, von denen einige auch als Buch mit dem schönen Titel Politik und Liebe bei Diogenes herauskamen. 2022 warst du Head-Autorin der SRF-Serie Emma lügt und seit 2024 kennt man dich eben, wie gesagt, auch als Moderatorin des Literaturclubs bei SRF. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, dass du eigentlich einen recht starken Bezug zu Graubünden hast. Wir beide haben uns eigentlich auch in Graubünden das erste Mal gesehen, nämlich an der Uraufführung deines Stückes Summ Summ im Theater Chur. Das war 2008. Damals war Markus Luxinger der künstlerische Leiter. Der hat ja auch gleich hier nebenan in Malanz gewohnt. Und du hast auch noch einen weiteren starken Bezug zu Graubünden, oder? Kannst du uns das erzählen?
Ja, ich verbringe eigentlich alle meine Ferien im Graubünden und zwar in Sent. Meine Familie oder meine Eltern haben da ein Haus und wir sind seitdem wahnsinnig verbunden zu Sent. Ich komme jetzt gerade aus Vico Soprano, habe ich da ein paar Tage verbracht und ich dachte ja immer, Sendt ist das allerschönste Dorf in Graubünden und jetzt war ich in Vico Soprano und jetzt bin ich hier und merke, das ist ja voller der schönsten Dörfer von ganz Graubünden. Also ich bin jedes Mal immer wieder tief ergriffen von dieser Natur, von dieser Ruhe und von dieser Seele dieses Ortes, ja.
Natur ist ein gutes Stichwort. Ich habe ein Zitat von dir gefunden in der Schweizer Illustrierten. Dort hast du einmal gesagt, ich bin nicht so ein Naturmensch. Wenn ich zwischen Kultur und Natur wählen müsste, würde ich immer die Kultur nehmen. Heißt das, dass du auch schon als Kind mehr gelesen hast, als mit Meerschweinchen gespielt? War das schon immer so?
Ja, so ist es. Ich habe, ich dachte immer, ich habe mehr Mitleid mit Menschen als mit Tieren, glaube ich. Oder ich interessiere mich, oder ich bin vielleicht auch ein bisschen besessen vom Menschen. Ich will immer wissen, was deren Leben ist, was deren Schmerzen ist. Und das beschäftigt mich eigentlich den ganzen Tag in all meinen Texten. Und eben mit der Natur konnte ich lange, lange nichts anfangen. Und ich glaube, dass ich jetzt so auch immer wieder den Weg in die Natur suche, habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt bin ich eben auch älter geworden. Vielleicht hat das was mit dem Älterwerden zu tun, mit der Suche nach Ruhe, mit der Suche nach Ausgleich und eine Form, die Gedanken, die nicht eben ständig von Menschen sozusagen durchbrochen werden, sondern die einfach mal laufen zu lassen, das mache ich jetzt mit großem Vergnügen.
Eben, ich habe es vorhin gesagt, du bist ja in Städten aufgewachsen, auch ja. In großen Städten. Und das heißt, die Natur braucht, das kommt jetzt wieder ins Spiel, eigentlich ein bisschen als Erholungsraum von der Urbanität.
Ja, definitiv, ja.
Du hast gesagt, du hast, eure Familie hat ein Haus in Sendt, du bist in einer Familie aufgewachsen, die, glaube ich, von Literatur und Journalismus ganz, ganz stark geprägt war. Dein Vater, Roger Deweck, ist ein berühmter Journalist und war Chefredaktor von ganz vielen wichtigen Medien. Was vielleicht wenige Leute wissen, dass er und du nicht die Einzigen sind in deiner Familie, die schreiben. Das ist so, oder?
Das ist so, genau. Mein Bruder schreibt auch. Meine Mutter illustriert Kinderbücher und hat auch einige der Kinderbücher selbst geschrieben. Also genau, deswegen war für mich, ich bin einfach in einem Haus voller Bücher aufgewachsen und natürlich auch gerade durch meine Mutter, die eine große Sammlung an Kinderbüchern hat, war bereits als Kind, sind wir mit Kinderbüchern aufgewacht, also einfach mit Erzählungen, mit Geschichten, mit Bildern und das hat mich sehr geprägt und das ist auch eine riesen Chance für mich gewesen, dass ich das mit der Muttermilch geradezu mitbekommen habe und das war dann auch nie was Besonderes, dass man liest und dass man schreibt oder dass ich glaube, wie man in anderen Familien alle zusammen Sport machen oder alle zusammen Instrumente spielen, war das bei uns einfach Lesen und Bücher.
Also im Haus der Weg sind alle in ihrem Lese- und Schreibzimmer und schreiben und treffen sich dann zum Essen. Kann man sich das so vorstellen?
Naja, oder der Austausch über Bücher. Meine ältere Schwester, sie war die klassische Leseratte. Wenn sie Freunde eingeladen hat, dann mussten wir Geschwister mit ihren Freunden spielen, weil sie sich verzogen hat mit Jules Verne und dann lieber Jules Verne gelesen hat. Das war ich gar nicht. Ich war von Anfang an begeistert vom Theater. Schon als ganz kleines Kind hat mich die Bühne und die Sprache auf der Bühne interessiert. Aber die Bücher und deswegen will ich damit auch allen Mut machen, die denken, oh Gott, mein Kind liest nicht. Und das kam sehr spät. Das kam erst nach der Pubertät, 16, 17 und dann intensiv gelesen habe ich erst als Studentin.
Also das heißt, du hast auch noch nicht als Jugendliche geschrieben oder so?
Doch, ich habe mit 12 ein Drehbuch geschrieben, 2 Jeanshosen in Amerika, hieß das. Ich müsste es eigentlich mal wieder nehmen. Nein, das dialogische Schreiben.
Also allen Produzentinnen und Produzentinnen, die jetzt zuhören, es gibt noch ein Drehbuch.
Es gibt noch ein Drehbuch.
Wie ist der Titel nochmal? Der ist wirklich gut.
2 Jeanshosen in Amerika. Da hatte man natürlich eben, das spricht auch für diese Zeit, ne? Die 90er Jahre, haben wir alle geträumt von Amerika und dachten, da findet das spannende Leben statt und alle haben Jeans an und das ist cool. Ich war jetzt gerade in Amerika weil ich da eine Residency hatte, eine Autoren-Residency, und alle sprechen nur für Europa und sind begeistert, wie wir angezogen sind und was wir für Kultur machen und wie unsere Cafés aussehen. Und das hat sich komplett gekehrt. Also so wie ich als Kind zu Amerika hochgeschaut habe, habe ich den Eindruck, dass jetzt die Jugendlichen in Amerika nach Europa gucken. Also vielleicht auch nur die Demokraten und nicht die Republikaner. Aber das hat mich erstaunt, dass es da diese Europa-Größe gibt. Genau, aber mein Drehbuch, das ging um zwei Teenager, die heimlich auf ein Schiff die Überfahrt nach Amerika wagen.
Okay, nimm es wieder einmal hervor. Du schreibst ja auch an einem anderen Drehbuch, darauf kommen wir aber später noch. Du hast aber eben aus dieser Literaten- und Journalistenfamilie, eben, du hast es gesagt, Theater war für dich von Anfang an wichtig und du hast die Schauspielschule gemacht und dann aber gleich kurz danach eigentlich dein erstes Stück auch veröffentlicht. Hast du dann aber auch länger als Schauspielerin gearbeitet?
Ja, genau. Mein erstes Stück wurde veröffentlicht und dann habe ich, als ich mit Nick zusammen geprobt habe, also wir haben Wojciech geprobt am Theater Basel, und da bekam ich irgendwann in einer Pause die Nachricht vom Intendanten des Schauspielhauses Hamburg, dass sie mich einladen, Teil des Ensembles zu sein in Hamburg. Und das erinnere ich so wie gestern, wie ich dann zu euch kam und gesagt habe, oh mein Gott, ich ziehe nach Hamburg. Das war sehr, sehr aufregend und bin dann noch im gleichen Jahr nach Hamburg gezogen und habe da 3 Jahre am Theater gespielt.
Und da bist du auch geblieben in Hamburg?
Da bin ich auch geblieben. Ich habe mich verliebt.
Du hast dich verliebt und du hast Familie und zwei Kinder.
Ist das genau, da, ja, genau, jetzt haben wir 2 Kinder.
Mittlerweile, ich mache jetzt einen Sprung, mittlerweile bist du eben aber vor allem als Moderatorin tätig. Mhm. Nach deiner Schreibtätigkeit fürs Theater, nach dem Schauspiel und nach, glaube ich, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, schon vorher anderen Moderatoren-Jobs. Mhm. Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen? Wurdest du angefragt oder?
Ja, genau. Ich wurde angefragt. Also ich war 5 Jahre, bevor ich jetzt als Moderatorin beim Literaturclub angefangen habe, war ich 5 Jahre bereits in dieser Kritikerrunde des Literaturclubs. Der Literaturclub hat immer so 8 Kritiker fest in der Runde und ich war eine davon und habe das 5 Jahre gemacht. Und dann, als Nicola Steiner, die Moderatorin, aufgehört hat und sich entschieden hat, ins Literaturhaus Zürich zu gehen, wurde eben jemand Neues gesucht und dann bekam ich die Frage, ob ich gerne beim Casting mitmachen möchte.
Da gab es ein Casting.
Da gab es ein Casting, ein sehr strenges Casting.
Das kannst du ja als Schauspielerin, oder?
Genau, das ist eigentlich das ganz Gute, dass ich dann Erfahrung habe mit solchen Situationen, in der die Aufregung sehr groß ist, in der man sich intensiv vorbereiten muss, weil der Literaturclub, wir arbeiten dort ohne Teleprompter. Das heißt, wir müssen als Moderatorinnen eigentlich den ganzen Text auswendig können, alle An- und Absagen. Also es ist so eine Mischung aus Gespräch und An- und Absagen. Und genau, und da habe ich mich gut vorbereitet. War aber noch unsicher, ob das wirklich mein Ding ist. Und inzwischen bin ich so glücklich und dankbar.
Das wollte ich dich fragen, war das nicht auch eine schwierige Entscheidung als Künstlerin oder Schauspielerin, als Autorin quasi die Seite zu wechseln? Man kann es so sehen, das hat man mir früher auch gesagt, du hast die Seite gewechselt, quasi vom im Theater arbeiten zum Journalismus. War das nicht eine schwierige Entscheidung auch?
Ja, ich hatte das schon 5 Jahre lang gemacht, dass ich über Literatur, über Prosa gesprochen habe. Und ich glaube, das ist der große Punkt, dass es eben keine Theaterstücke sind. Ich glaube, wenn ich über Theaterstücke urteilen müsste in der Öffentlichkeit, da wäre der Abstand zu klein zu dem, was ich selbst mache. Aber da es eben Romane sind und ich, das kann ich hiermit versprechen, niemals Prosa schreiben werde, aber trotzdem eben gelernt habe, übers Theater, über das eigene Sprechen von Sprache auf der Bühne, aber eben auch über das eigene Schreiben, sehr handwerklich, sehr mit Sprache im Raum. Ich glaube, da nochmal eine andere Note bringe als jetzt die klassischen Literaturkritiker. Habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und was mir so viel Spaß macht, ist dass man über Literatur natürlich eigentlich immer ganz nah an den Gegenwartsthemen unserer Zeit ist. Wie kann man das in Sprache übersetzen? Und ich glaube, das ist so mein Hauptinteresse.
Also ist es auch ein bisschen Teil deiner Werkstatt, die du wiederum brauchst für dein Schreiben?
Absolut. Also ich profitiere extrem von all den Büchern, die ich lese, für mein eigenes Schreiben. Das kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen, der schreibt, so viel zu lesen und nicht unbedingt eben aus der eigenen Disziplin. Jetzt auch in New York, als ich da war bei dieser Residency, hat mir eine Autorin empfohlen und meinte, eigentlich müsste man, bevor man schreibt, eben nicht die ganzen Mails beantworten, weil man dann in dieser Mailsprache ist, nicht? Dann ist man so in dieser sachlichen Abarbeitungssprache, sondern dass man eigentlich vor dem Schreiben immer ein Gedicht lesen sollte. Und das fand ich so einleuchtend, weil man dadurch in so eine andere formale, ästhetische Sprachwelt reinkommt. Und ich glaube, das hat ganz viel tatsächlich damit zu tun, welche Adjektive liest man. Ich lese im Moment gerade ganz viel Ingeborg Bachmann. Wir haben 100 Jahre Ingeborg Bachmann jetzt. Es ist unfassbar, was die für Adjektive benutzt in ihrer Prosa und auch in ihrer Lyrik. Und da profitiere ich auch sehr von.
Wir kommen nachher noch auf dein derzeitiges Schreiben auch. Aber wenn wir gerade so ein bisschen einen Werkstatteinblick haben, ist es so, dass du eben vorher liest, eigentlich, um dich auf Schreiben vorzubereiten? Ich stelle mir vor, eben so als öffentliche Figur, wie du sie jetzt bist, ist es gar nicht so einfach, sich den Raum zu geben, um überhaupt schreiben zu können. Deshalb vielleicht auch diese Residency in den USA. Braucht es dann solche Räume, dass du dich ganz zurückziehen kannst? Du hast auch noch Familie und so weiter.
Ja, ja.
Irgendwo braucht es dann den ruhigen Ort oder wie schaffst du dir diesen Raum?
Ja, das ist tatsächlich nicht einfach. Ich glaube, ich bin jetzt in den letzten 3 Jahren so in diesen Literaturbetrieb, von diesem Literaturbetrieb so geschluckt auch worden und hatte auch den Eindruck, ich verliere mich ein bisschen selbst als Autorin. Aber da finde ich jetzt gerade wieder hin zurück. Und so eine Residency wie in den USA, das ist schon fantastisch, so eine Möglichkeit zu haben, weil es ist tatsächlich so, dass es wird abends für einen gekocht. Also das ist, ich dachte die ganze Zeit, es ist eigentlich so, wie wenn man in den 50er Jahre als Mann leben würde. Also man ist mittags, fragt die Frau, hast du Hunger? Und dann wird gekocht und die Kinder werden einem vom Leib gehalten und abends kommt man an den Tisch und es wird wieder gekocht. Und dann habe ich gemerkt, was für eine unfassbare Zeit man dann hat. Also es ist, ich war so produktiv wie noch nie in diesen 3 Wochen, in denen ich in den USA war.
Hast du darüber mit deinem Mann gesprochen, als du zurückgekommen bist?
Ja, ja, genau. Ja, heutzutage ist das ja alles so. Also es ist ja nicht so, dass er nichts macht für die Kinder, sondern dass wir uns das tatsächlich ziemlich aufteilen. Und deswegen werden, glaube ich, Beziehungen auch nicht einfacher in unserer Generation, weil die Rollenverteilung eigentlich für jeden Tag, für jede Woche neu ausgehandelt werden muss. Und das früher war das vielleicht ein bisschen einfacher, dass die Rollen so klar verteilt waren, aber war natürlich nicht im Sinne der weiblichen Person in der Partnerschaft.
Wenn wir gerade zu diesem Thema meandert sind, du hast mir einmal gesagt, also das, was du mit deiner Familie, dein Mann und du mit den Kindern gemacht habt, das wäre in der Schweiz gar nicht möglich gewesen. Kannst du das hier noch einmal erläutern?
Ja, das hat was mit der Familienpolitik von Deutschland im Unterschied mit der Familienpolitik von der Schweiz zu tun. Also ich glaube, das Beispiel, mit dem ich das immer am besten auf den Punkt bringen kann, ist, dass als ich relativ frisch nach Hamburg gezogen war, kam eine Freundin völlig verweint und verheult zu mir und ich dachte, oh Gott, was ist passiert? Und sie sagte, sie hätte schrecklich einen ganzen fürchterlichen Streit mit ihrem Mann gehabt und sie ist schwanger. Und ich dachte, es ist die große Katastrophe ausgebrochen. Und irgendwann kam es aus ihr raus und sie sagte, ihr Mann hat sich entschieden, nur 4 Monate Vaterschaftsurlaub zu nehmen.
Okay.
Und dann dachte ich so, ja. Was macht sie denn jetzt bitte schön für ein Drama? Aber es ist eben in Deutschland so, dass der Mann der das Recht hat, bis zu einem Jahr Vaterschaftsurlaub zu nehmen. Und das ist natürlich ein Mann, der sich nur für 4 Monate entscheidet. Das kann schon ja zum Konflikt führen, weil es wären mehrere Monate da. Und ich muss sagen, tatsächlich in meinem Freundeskreis nutzen die Männer auch, machen eigentlich alle mindestens ein halbes Jahr. Das ist natürlich ein Punkt, dieser ganze Elternurlaub, das führt zu anderen Diskussionen zu Hause am Küchentisch. Man unterhält sich anders, wie jetzt das, wie man sich das aufteilt. Und der zweite Punkt ist, dass als ich gerade mein zweites Kind bekam, war Olaf Scholz Bürgermeister von Hamburg. Heute kennen wir ihn ja ein bisschen anders. Aber Olaf Scholz, muss ich sagen, hat das wirklich toll gemacht und war der Erste, der durchgesetzt hat, dass Hamburg war sozusagen das erste Bundesland in ganz Deutschland, was kostenlose Kitas eingeführt hat. Also 5 Stunden am Tag durfte jedes Kind von 1 bis 6 kostenlos in die Kita gehen. Und auch das hat in den, also ich konnte sogar zugucken, wenn ich meine Kinder von der Kita abgeholt habe, wie am Anfang sehr viele Frauen da waren und 5 Jahre später viel mehr Männer. Weil das natürlich diese kostenlose Kita dazu geführt hat, dass die Frauen mehr arbeiten und so weiter. Also man konnte richtig zugucken, wie Politik was verändert, auch in Beziehungen.
Also ja. An dieser Stelle an alle Politiker und auch Kulturpolitikerinnen vielleicht, eine gute Familienpolitik kann auch Kulturpolitik sein, wenn
absolut.
Man es jetzt an deinem Beispiel abliest. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu deinem Job als Moderatorin bei einem so exklusiven und wichtigen Gefäß für die Literatur in der Schweiz. Ich stelle mir vor, dass da der Druck ja relativ groß ist, weil es gibt immer weniger Gefäße, in denen Literatur auf eine solche Weise besprochen wird, an denen Literatur und neue Bücher überhaupt sichtbar werden. Und ihr besprecht pro Sendung 4 Bücher. Ja. Ihr könnt auch nicht alles machen. Ist da der Druck nicht immens von Schreibenden, aber vielleicht auch von Verlagen, dass man sagt, man will da unbedingt rein, weil das die Verkaufszahlen fördert. Ich nehme uns nicht aus, von unserer Edition aus schicke ich die auch immer wieder im Buch.
Ja, der Druck ist groß, der Druck ist da. Also ich würde sagen, ich bekomme fast jeden, fast jeden Tag oder alle 2 Tage ein Buch zugeschickt. Also die Bücher stapeln und stapeln sich bei mir. Ich kriege täglich sehr viele Mails. Ich kriege viele Mails auch von AutorInnen, die mich anschreiben und darum bitten. Und ich habe aber Verständnis dafür, weil ich oder auch für den Druck, den die Einzelnen auch machen oder vielleicht manchmal auch für die Verzweiflung oder die Wichtigkeit, dass die Bücher eben am Fernsehen oder am Radio erscheinen, weil ich eben selbst Autorin bin und ich weiß, wie existenziell Schreiben ist. Also das ist für mich absolut nachvollziehbar, dass wenn man ein Werk macht und ein Werk beendet und dass in diesem Werk die ganze Seele drin steckt. Ich kenne all die Momente der Verzweiflung. Ich kenne die Momente des, man liegt gekrümmt im Bett und kann nicht mehr, weil man es sprachlich nicht hinkriegt oder weil man denkt, man hätte sein sprachliches Talent verloren und dann kriegt man es wieder hin und dann, also all die Kämpfe und das mag jetzt alles so ein bisschen so nach persönlichen Luxuskämpfen klingen, aber das ist es nicht. Das ist wirklich existenziell. Und gleichzeitig kommen aber ungefähr 10.000 neue Romane, nur deutschsprachige, jedes Jahr auf den Markt. Und das ist noch klein gerechnet. Da habe ich schon sehr viel abgerechnet, schon all die abgerechnet, die in Eigenverlagen kommen. Wir können auch noch mal sehr viel abziehen, was für Literaturclub weniger in Frage kommt, obwohl wir da auch uns sehr öffnen. Wir wollen sehr breit diskutieren. Also wir öffnen uns auch für all die Bücher, die jetzt eben neu erscheinen für Jugendliche, New Adult und diese ganzen Fantasy-Geschichten. Das machen wir ganz selten, aber eben manchmal, weil das eben auch so viel gelesen wird, besprechen wir auch das. Das heißt, es ist einfach völlig verrückt, den Eindruck, es kommen jedes Jahr mehr Bücher auf den Markt, werden leider auch weniger LeserInnen. Wobei es dem Literaturclub, muss ich sagen, sehr, sehr gut geht. Wir sind sehr erstaunt oder nicht erstaunt, wir arbeiten jeden Tag sehr daran und wir haben diese Sendung auch sozusagen neu aufgewickelt und können da auf einen schönen Erfolg blicken. Es gibt immer mehr und mehr Menschen, die den Literaturclub schauen und das stimmt mich so zuversichtlich, dass es eben, dass all die ach, dass all diese Grabreden, die keiner liest mehr und die Branche geht den Bach ab, dass wir da ganz gut gegenhalten
können. Das vielleicht gar nicht stimmt. Aber es tönt jetzt, wenn du das so beschreibst, nach einer Herkulesaufgabe, da überhaupt eine Auswahl zu treffen. Zum Glück musst du sie nicht alleine treffen.
Genau.
Also die Leute bringen ja, deine Gäste bringen ja Bücher mit und genau. Trotzdem ist da, nehme ich an, im Hintergrund eine Dramaturgie tätig, dass nicht alle dasselbe Buch mitbringen oder vielleicht nicht alle dasselbe Genre mitbringen und so. Gibt es einen Kriterienkatalog, wie ihr das macht, oder hängt das wirklich von der Meinung von dir, von euch Moderatorinnen und von den Gästen ab, oder gibt es da andere Kriterien?
Ja, ich kann das eigentlich ganz genau beschreiben. Also für uns ist es sehr wichtig, dass diejenigen, die ihr Buch mitnehmen, richtig hinter dem Buch stehen und dieses Buch verteidigen wollen und leidenschaftlich sind für das Buch oder für die Literatur oder für den Autor oder das heißt, Jennifer Kakshuri und ich, wir wechseln uns ja ab mit der Moderation, wir holen erstmal die Vorschläge der Runde ein und wir sagen auch gerne erstmal zwei Vorschläge, nicht nur eins, damit wir eben ein bisschen dann gucken können, was ist eine gute Mischung. Und wenn wir die Vorschläge haben, dann arbeiten wir an der Mischung und dann ist es so, dass die Moderatorin, in dem Fall dann ich, ergänzend zu den Vorschlägen guckt. Und,
also das Buch, das du vorschlägst, das.
Das ist eigentlich das in Ergänzung, genau. Ja. Und natürlich müssen wir in der Mischung schauen, dass wir nicht nur hochliterarisch komplexe Stoffe haben, sondern vielleicht auch einen Stoff, wo der Name sehr bekannt ist oder wir nennen das dann einen A-Titel, nicht? Ein Titel, wo die Leute sofort den Autor oder die Autorin kennen oder vielleicht mit dem Thema wahnsinnig viel anfangen können. Zum Beispiel in meiner letzten Sendung haben wir mit Welbeck angefangen. Das ist einfach jemand, der schon viel, viel gelesen wurde, wo viele resonieren können oder den ganz schrecklich finden und dann erst recht wissen wollen, was hat er denn als Neuestes gemacht. Aber wenn zum Beispiel sehr viele populäre Vorschläge kommen, dann müssen wir eben eher gucken, dass wir auch
das austariert eigentlich.
Genau, so. Wir sind auch sehr gewillt, eben Neuentdeckungen, Debüts und natürlich Schweizer Literatur. Also es gibt eigentlich keinen Literaturclub ohne ein Schweizer Buch, das ist uns auch wichtig. Ja. Ja.
Und deine Auswahl, was liest du eigentlich am liebsten und was ist dann dein Kriterium, was ein gutes Buch ist, damit du es in die Sendung mitnimmst?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, bei mir fängt jetzt auch schon diese Deformation professionell an. Das heißt so, nicht wie, je mehr Schokolade man isst, desto, oder so geht's mir auf jeden Fall, desto dünklere Schokolade möchte man, nicht? Also ich habe früher nur Milchschokolade gegessen und jetzt habe ich am liebsten mit 100% Kakao. Oder wenn man trinkt, weiß nicht, als Trinker geht man dann irgendwann auch zum Schnaps. Und ich glaube, das ist mir jetzt mit der Literatur jetzt auch so passiert, dass ich, wenn ich jetzt persönlich privat einen Stoff auswähle, dass ich tatsächlich versuche, einen sprachlich hochgestaltetes Buch zu wählen. Das ist das, was mich am meisten gerade interessiert, da sehr formal auch reinzugucken. Das ist aber nicht unbedingt das, was jetzt die ZuschauerInnen am allermeisten interessiert. Für mich braucht ein Buch, ich bin ja eben auch in vielen Jurys und muss da auch natürlich entscheiden, was ist ein gutes Buch. Und ein gutes Buch hat eigentlich für mich die Möglichkeit, dass es zeitlos ist, also dass ich das Buch auch in 20 Jahren in die Hand nehmen könnte und das immer noch funktionieren könnte und trotzdem etwas Zeitgenössisches hat, trotzdem etwas von unserer Zeit erzählt. Ich bin wahnsinnig interessiert an der Gegenwart. Es muss eine sehr eigene Sprachgestaltung haben. Am liebsten sehe ich oder lese ich eine Sprache, die ich woanders nicht lese. Und ich bin auch, das kommt sicher vom Theater, ein Dramaturgie-Fan. Das heißt, ich liebe es, wenn es außergewöhnliche oder sehr clevere Erzählweisen gibt.
Also nicht den normalen Helden.
Genau, nicht die normale Heldenreise. Genau, und was vielleicht was Persönliches ist, ich bin immer dankbar um eine Form von Witz. Humor.
Also Humor gehört dazu.
Ja.
Okay. Du hast vorhin gesagt, du bist über diesen Job ein bisschen auch, der hat dich auch ein bisschen aufgesogen. Das glaubt man dir jetzt auch, wenn du erzählst, was das alles beinhaltet. Du hast auch gesagt, dass, wie er dich auch wahrscheinlich ein bisschen vom eigenen Schreiben abgehalten hat in den letzten Jahren, wie dich diese Literaturwelt aufgesogen hat. Und dazu gehört eben auch, dass man wahrscheinlich zu, wenn man in dieser Position ist, plötzlich angefragt wird in Jurys. Ich glaube, du bist in der Jury des Neu des Bachmann-Preises und du bist aber auch in der Jury des Deutschen Buchpreises.
Letztes
Jahr gewesen. Und da bekommt man doch plötzlich so eine, auch von außen gesehen, aber wahrscheinlich empfinden das die meisten Menschen, so ein bisschen eine mächtige Position. Wie gehst du damit um und wie gehen deine Kolleginnen damit um, dass Laura jetzt plötzlich, die Autorin Laura jetzt plötzlich in dieser Position ist?
Ja, alle sind furchtbar nett. Und dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr nett, sobald ich die Position nicht mehr habe. Nein, das ist ja... Ja, man ist tatsächlich in einer Position, in der viele, viele, viele Menschen von einem was wollen. Und ich versuche einfach so verantwortungsbewusst wie möglich damit umzugehen. Also ich glaube manchmal ein bisschen zu verantwortungsbewusst. Wir mussten für den Deutschen Buchpreis 250 Titel prüfen. Und die Titel werden dann unter 7 JurorInnen aufgeteilt.
Das heißt, du musst aber 35 Bücher lesen. Ungefähr.
Nein, eben nicht genau. Also es wird aufgeteilt, aber wenn jemand was gut findet, dann geht das in die Runde und müssen es auch alle lesen. Genau. Und man ist aber verantwortlich für alle Bücher im Jahr. Das heißt, die Verlage machen das natürlich auch sehr geschickt, dass sie vielleicht nicht die ganz bekannten Bücher reintun, weil sie wissen, die Jury ist eigentlich auch verantwortlich, die bekannten Bücher zu lesen. Und ich habe das so ernst genommen, weil ich dachte, man darf kein Buch vergessen. Und was ist, wenn ich ein Buch vergesse? Und was ist, wenn irgendwas ungesehen bleibt oder wenn ich es nicht gut genug geprüft habe? Und ich habe, glaube ich, so viel gelesen, dass meine Familie kurz davor war, irgendwie zu sagen, so, jetzt reicht's. Aber ich glaube, das war das intensivste Jahr letztes Jahr. Ich habe sicher 200 Titel geprüft, bin aber auch so dankbar, weil das wie so ein kleines Studium war. Und ich habe eben nicht Germanistik studiert, ich habe nicht Philosophie studiert, ich habe keine Geisteswissenschaft studiert, sondern ich habe Schauspiel studiert, ich habe das sprachliche Handwerk studiert. Und deswegen fehlen mir manchmal, das ist mir manchmal wie so ein kleiner Komplex von mir in dieser Literaturbranche, dass ich denke, mir fehlen so kleine Studiengänge. Und ich versuche, diese Studiengänge mir jetzt nebenher eben anzueignen, dass ich jetzt eben die deutsche Gegenwartsliteratur von oben bis unten studiere oder einzelne AutorInnen, wie jetzt Ingeborg Bachmann
also
oder so.
Also deine Tätigkeit als Moderatorin und als Jurymitglied, auch als verspätetes Literaturstudium.
So kann man es sehen, ja, so ist es. Ja.
Und irgendwie bist du aber über diese Tätigkeit auch in ein Gebiet gerutscht, das, glaube ich, das darf man schon so sagen, dass dein im deutschsprachigen Raum, dass dein Vater auch sehr geprägt hat. Er hat vor 2 Jahren dieses Buch herausgegeben mit dem schönen Titel »Das Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen«. Und er beschreibt darin sehr eloquent und sehr präzise, warum der Journalismus in den letzten 20 Jahren einen starken Niedergang erlebt hat, warum der Journalismus und die großen Medienhäuser in einer Krise sind, und er schlägt auch eine Bresche, oder er plädiert auch dafür, dass man eben, dass die Journalisten auch wieder bei der Sache bleiben sollen und wirklich bei dem, was journalistisches Handwerk ausmacht. Jetzt ist Moderatorin sein und in diesem Gefäß eigentlich auch Literaturkritikerin, aber auch Literaturvermittlerin ist eben eigentlich auch ein journalistischer Job. Wie, und du hast früher ja auch schon mit Medienhäusern zu tun gehabt, eben mit deiner Kolumne eben beim Tagesanzeiger, und du hast eben auch sicher von deinem Vater viel aus dieser Welt mitbekommen. Wie beurteilst du in diesem Sinne den Zustand und die Diskussion, ich würde das hier einmal einschränken, um den Kulturjournalismus im deutschsprachigen Raum. Vielleicht kann man die Schweiz mit Deutschland noch vergleichen oder so.
Ja, dem geht es sehr schlecht. Das ist Fakt. Und das ist sehr traurig. Und man kann es eigentlich in jedem Medium, egal ob Radio, Fernsehen, Feuilletons, beobachten. Der Platz wird überall kleiner. Das erhöht eben wiederum den Druck auf die Autoren, einen Platz zu finden. Es wurden mehrere Literatursendungen, die so ein ähnliches Format haben wie der Literaturclub, wurden eingestampft. Die auch gerade gab es ganz schlechte Nachrichten von Deutschlandfunk in Deutschland. In der Schweiz dokumentiert sehr gut das Magazin Republik, wie immer mehr Journalisten den Job aufhören, insbesondere
war,
auch.
Ich heute im Newsletter drin. Genau. Es waren, glaube ich, in den letzten 10 Jahren etwas zwischen 800 und 900 Journalisten, die das Boot, die das Medienboot verlassen haben oder verlassen mussten.
Ja.
Oder so ist
es ja. Genau. Nee, es sind wirklich keine rosigen Zeiten für den Kulturjournalismus. Und das hat ganz viel mit den Klicks zu tun, weil jetzt plötzlich Journalismus eben bewertbar wird. Man sieht, wie viel wird eine Rezension angeklickt. Und sie wird meistens natürlich nicht so viel angeklickt wie die Nachricht über den neuesten Spruch von Trump oder was auch
das
immer.
Das ist so, ja. Ich habe noch vor bis 2021 bei der BZ Basel gearbeitet. Das war, die gehört zum Konzern von CR Media, der Aargauer Zeitung. Und da hat es gerade angefangen, dass es ein morgendliches Ranking gab. Ein Artikel-Ranking. Welche 10 Artikel wurden am meisten gelesen oder welche haben einen Abokauf ausgelöst und so. Und die Kulturartikel waren praktisch nie dabei, außer es gäbe irgendeinen Skandal um Gölle oder so, wenn man denn das zum Kulturjournalismus rechnen möchte. Nur so in Klammer, dass das wirklich so ist.
Das war in den letzten Jahren, als ich meine Tagi-Kolumne schrieb, auch noch so, dass man dann eine Goldmedaille oder eine Silbermedaille oder eine Bronzemedaille bekommen hat, jeden Tag für den Artikel, der am meisten geklickt wurde. Also man hat natürlich damit auch die JournalistInnen angefacht, reißerische Artikel zu schreiben mit reißerischen Titeln und so weiter. Und auch der damalige Chefredakteur der NZZ sagte mir, also wenn wir auf die Klickzahlen gucken, dann ist Kulturjournalismus ist von uns sozusagen ein großzügiges Geschenk an die Kultur, damit verdienen wir keinen Cent. Das mag alles sein.
Die NZZ hält ja die einigermaßen, Fahne noch einigermaßen
ja,
hoch jetzt im Vergleich zu Tamedia, zu X.
Ja, interessanterweise sind es die konservativen Zeitungen. Das ist in Deutschland auch die FAZ, die am allermeisten Rezensionen publiziert, immer noch. Ja, und es gibt eine große Debatte im Moment auch über Literaturkritik. Wie kann man Literaturkritik wiederbeleben? Wann lesen denn Menschen überhaupt einen Literaturartikel? Es gibt jetzt viele, die behaupten, wir brauchen mehr Verrisse, wir brauchen mehr radikale Artikel. Das wird jetzt gerade so besprochen. Ich glaube, das, was mich in der Literaturkritik am meisten interessiert, ist, glaube ich, so das Dialogische.
Da kommen wir noch drauf.
Ja?
Ja, genau.
Oder so wie man das damals irgendwie mit Thomas Mann und Alfred Kerr, die sich nicht Thomas Mann hat ein Stück geschrieben, das wurde komplett verrissen. Dann hat Alfred Kerr einen kompletten Verriss geschrieben. Dann hat Thomas Mann öffentlich geantwortet. Dann hat Alfred Kerr wieder einen Artikel geschrieben. Also es gab so eine öffentliche Auseinandersetzung über die Literatur und die Sprache. Und manchmal denke ich, das würde ich gerne lesen.
Genau, ich glaube, das würden auch einige Leute gerne lesen, aber wir bewegen uns immer weiter weg, genau von dem, dass überhaupt ein Diskurs oder ein Diskurs über solche Themen stattfindet oder irgendeine Art von Korrespondenz, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, zwischen Journalisten, Journalistinnen und Kunstschaffenden. Siehst du irgendwelche Auswege? Man spricht im Moment sehr, die Journalismusförderung, die ist jetzt in der Schweiz wenigstens in Abstimmungen nie richtig durchgekommen. Es gibt jetzt aber sogar solche wirklichen Medienunternehmer, die stolz sind, dass sie private Medienunternehmer ihr ganzes Leben lang waren, wie Roger Schawinski, der jetzt gerade vor 10 Tagen in der NZZ dafür plädiert hat, es braucht öffentliche Förderung, es braucht, und zwar nicht nur vom Bund, weil der pennt, sondern auch von den Kantonen und von den Stiftungen. Siehst du das als Weg in die Zukunft oder was müsste passieren?
Also ich habe sicher keinen Lösungsweg, den ich jetzt einfach so anbieten kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass staatliche Förderung unbedingt ein Teil der Lösung sein muss. Es gab ja auch in Basel schon Abstimmungen darüber. Es gibt immer wieder Vorstöße dahin und ich bin überzeugt, also dass eigentlich muss Journalismus genauso wie Kultur subventioniert werden. Weil ich habe 10 Jahre lang in einer Stiftung als Stiftungsrätin gearbeitet, das heißt die Stiftung für Medienvielfalt. Wir haben
in Basel.
Ja, wir hatten auch nicht wahnsinnig viel Geld. Wir konnten jetzt nicht unfassbar viele Medienprojekte unterstützen, aber doch einige. Wir haben uns insbesondere auf Lokalmedien spezialisiert und auch auf Online-Medien. Und es ist wirklich hart und frustrierend zu sehen, egal welche Leidenschaft da reingesteckt wird und welche Arbeit und entlöhnte Arbeit und noch Stiftungsgeldern und trotzdem ist es wahnsinnig schwer, sowas
kriegen zu lassen. Du sprichst jetzt auch vielleicht das konkretes Projekt Bajur an. Das war,
zum Beispiel.
Dass diese Stiftung eigentlich voll und ganz finanziert. Die kommen dann immer wieder in so eine 3- oder 4-Jahres-Runde rein. Ich kenne das gut, weil das Frieda-Magazin auch mit Bajur, also mit solchen Magazinen kooperiert. Ich habe mit Helena Krauser, die früher bei uns gearbeitet, jetzt da. Wir machen zusammen unseren Podcast Frieda trifft und dadurch kenne ich das ein bisschen. Was ich aber da schon auch, also was ganz toll ist und was eben zu verschwinden droht, ist da, dass auch ganz viele junge Leute, also doch einige junge Leute journalistisches und vielleicht auch kulturjournalistisches Handwerk lernen können. Meine Angst ist ein bisschen die, dass wenn diese Stellen wirklich immer, immer weniger werden, dann verschwindet irgendwann auch das Handwerk, weil niemand macht mehr das. Das ist das, das ist das eine. Und das andere, was man aber merkt bei solchen Projekten ist, und das ist eigentlich die Gegenseite der öffentlichen Förderung ist auch, dass die Zahlbereitschaft der Menschen.
Ganz genau, ja.
Also ich glaube, Bajur lebt wie unser Magazin auch eigentlich von Spenden oder Gönnerschaften oder wie immer man das wörtlich framet. Und es ist wahnsinnig hart, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Auch Stadtmagazine wie Zürich.ch oder die Hauptstadt, die arbeiten schon lange daran, das irgendwie zu ändern. Wie bringt man denn, man kann das so lesen und sagen, die Leute interessiert es nicht, das ist der Markt, die kaufen nicht, dann interessiert es sie nicht, muss man es eigentlich auch nicht machen. Der rechte Politiker würde sagen, nein, dann funktioniert das nicht, ist kein Bedürfnis da, wenn das niemand kauft, braucht das auch niemand, weil Brot kaufen alle, das brauchen alle, wenn niemand Journalismus, Kulturjournalismus kauft, braucht es den nicht.
Da sind wir wieder bei der klassischen Diskussion eben. Ich glaube, wir brauchen es genauso. Also wenn wir uns entscheiden, eine Demokratie zu sein und dann auch noch eine direkte Demokratie, dann ist das eben auch wiederum existenziell für den Bestand einer solchen Demokratie. Und dann ist das eben auch Aufgabe des Staates, die Wichtigkeit und diesen Pfeiler, nämlich die vierte Gewalt in einer Demokratie, auch mit zu finanzieren. Und das ist das, was wir nicht aufhören zu wiederholen, wenn wir über Kultur sprechen oder die Wichtigkeit von Kultur. Und ich würde da eben den Journalismus direkt mit einnehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele immer und immer wieder vergessen. Die Existenzialität der Kultur, da kann man sich vielleicht erstmal nichts drunter vorstellen und man denkt, ach so, das wird jetzt alles so in so schönen Wörtern verpackt, damit man die Kultur gut verkaufen kann. Aber wenn wir wirklich konkret in unseren Alltag schauen, wann konsumieren wir Kultur? Wir tun das ganz oft in den Momenten, in denen es uns besonders gut oder besonders schlecht geht. Das heißt, wenn wir verliebt sind, dann hören wir Musik, dann wollen wir tanzen gehen. Wenn es uns schlecht geht, wenn jemand stirbt, dann suchen wir nach Sätzen in der Todesanzeige, ein Satz aus der Literatur oder aus der Religion, die genau ja mit Sprache arbeiten, indem wir diesen Tod verarbeiten können. Wenn wir krank sind, wir lesen oder wir hören Podcasts. Wenn wir also in jeder Situation, die uns wirklich nahe geht, suchen wir den Weg zur Kultur, weil wir wissen, dass die Kultur uns etwas spiegelt, was unser Lebensgefühl sein könnte oder etwas ausdrückt, was wir gerade nicht in der Lage sind auszudrücken, weil die Emotionen zu groß sind. Es ist unglaublich, wie ich musste so lachen. Ich finde das eigentlich ein super Beispiel bei Trump, der sich so geärgert hat über diese Bad Bunny Show bei den Super Bowls, bei der Halftime Show. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Viele haben die gesehen. Und Trump sagte, es ist ja schrecklich und solche Künstler darf man ja gar nicht mehr fördern und furchtbare Musik und weil der nur auf Spanisch gesungen hatte und nicht auf Amerikanisch. Und dann hat 3 Tage später seine Frau Melania hat einen Post auf Instagram gemacht und hat diesen Post, diese Bilder auf Instagram unterlegt mit der Musik von Bad Bunny. Wusste aber nicht, dass es Bad Bunny ist. Natürlich hat die ganze Insta-Welt, die ganze Welt hat Melania ausgelacht. Aber was hat Melania eigentlich gemacht? Sie hat nach einem Gefühl gesucht für das, was sie mit diesem Bild ausdrucken wollte. Wo hat sie dieses Gefühl gefunden? In der Musik. Die Musik von Bad Bunny hat das ausgedrückt, nämlich wir gehen nach vorne, wir sind mutig, wir wollen tanzen, wir wollen ein frisches Leben. Und das, wir suchen ständig nach all diesen Dingen, die ein Gefühl unterstützen, in dem wir leben. Und dass wir nicht so wie die Konservativen wollen, uns da nur auf Volksmusik, ich liebe Volksmusik, ich liebe auch Schweizer Volksmusik, es sind so wunderschöne Lieder, aber das kann nicht das abdecken, was ich brauche, um mich zu formulieren. Und ich glaube, alle brauchen das.
Also du hast jetzt Volksmusik genannt, du hast auch ein Beispiel aus der Popmusik genannt, mhm. Also ein Beispiel von Musik, die in dem Sinne nicht staatlich subventioniert ist oder so, die anders entstanden ist, aber ich verstehe dich schon richtig. Das ist ein Plädoyer dafür, dass eben Kunst und Kultur ein Grundnahrungsmittel sind wie alle anderen. Also die Schweiz ist ja auch darum bemüht, quasi die Nahrungsmittelsicherheit irgendwie zu
ganz
gewährleisten.
Genau, ja.
Und dass du es eigentlich im selben siehst. Du warst mit deine Kolumnen waren eben dialogisch geschrieben im Tagesanzeiger und die waren, glaube ich, für viele Menschen auch immer so ein erfrischender Blick von außen auf die Schweiz und eben auch auf die Politik, weil du denkst eben solche kulturellen Themen auch eigentlich immer mit Politik, mhm. mit Politik zusammen, so wie du sie jetzt eben gemacht hast. Wenn du jetzt, nächsten Sonntag wird in der Schweiz über die 10-Millionen-Initiative abgestimmt und wahrscheinlich, und ich glaube in einem halben Jahr oder bald kommt die noch wichtigere Abstimmung über die bilateralen 3. Wenn du das jetzt von außen, von Hamburg her anschaust, was da nächsten Sonntag passiert, wie siehst du das? Der Spiegel hat ja ein Titelbild jetzt gemacht mit einer Urne mit einem Schweizer Kreuz drauf und da wirft eine Hand einen Zettel rein, da steht drauf Deutsche raus. Ist das der Blick, den Deutschland auf diese Abstimmung in der Schweiz hat oder ist das einfach Spiegelpolemik?
Nein, es ist schon, also die Deutschen sind ja die größte Ausländergruppe in der Schweiz und die Deutschen fühlen sich tatsächlich, also ich rede sehr viel mit Deutschen darüber, auch weil man manchmal, wenn ich mit ihnen spreche, nicht hört, dass ich Schweizerin bin. Sie empfinden das, dass sie nicht unbedingt willkommen geheißen werden. Und das höre ich von allen möglichen, also sowohl von Deutschen, die am Theater arbeiten, wie aber auch von deutschen Ärzten, die hier arbeiten, dass sie sagen, also sie werden hier wirklich nicht umarmt.
Ging es dir als Zürcherin in Hamburg anders?
Es ist schwierig zu sagen, eben weil man nicht unbedingt hört, man sieht es mir nicht an, man hört es mir nicht an. Deswegen, ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, ja, wie man angeguckt wird. ich hatte mal in einer Kolumne eben so als Witz geschrieben, die Deutschen sind die Türken in Deutschland sozusagen, aber genau, glaube ich, mit den Ressentiments, mit diesen Vorurteilen, ja, die sind so laut, die nehmen so viel Platz ein, die sind irgendwie zu selbstbewusst, die sind so, also diese ganzen Vorurteile. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht zu vergleichen mit Rassismen, die Menschen erleben, die eben andere Hautfarbe haben oder die Sprache gar nicht sprechen können oder so. Ich glaube, das ist nicht zu vergleichen. Aber das spüren sie natürlich schon, selbst im urbanen Raum, würde ich sagen. Ja.
Und die Abstimmung ist in dem Sinn eben schon eine wiederkehrende Abstimmung, in der die Schweizer Stimmbürgerinnen entscheiden können, will man sich von Europa abgrenzen, will man Schutzmechanismen gegenüber Europa aufbauen oder nicht. Du lebst jetzt seit 20 Jahren in Europa. Was rätst du den Schweizern?
Also, ich darf nicht über Abstimmungen öffentlich sprechen, das erlaubt mir das Schweizer Fernsehen nicht.
Ja, genau.
Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht schwer zu erraten, was ich am Sonntag abstimmen werde.
Ich glaube, du hast es schon gesagt. Ja, stimmt, oder? Ja.
Oder ich weiß gar nicht, ob es nicht, aber genau, also alle ModeratorInnen vom Schweizer Fernsehen dürfen sich politisch nicht äußern.
Entschuldigung, du hast mir das gesagt.
Aber alles gut. Okay. Es ist ja, wie gesagt, also ich glaube, man hört es aus all meinem Sprechen heraus. Aber das finde ich auch in Ordnung. Also das ist nun mal so, dass das Schweizer Fernsehen neutral bleiben soll.
Aber keine Wahlempfehlung von Laura de Witt.
Keine Wahlempfehlung.
Dann sprechen wir über etwas anderes. Deine nahe Zukunft. Und zwar wieder weg von der Politik und weg vom Kulturjournalismus, obwohl du den auch sehr zur Kultur rechnest. Dafür danke ich dir als Kulturjournalist. Aber ich möchte eigentlich auf deine Kunst zu sprechen kommen und auf dein Schreiben noch einmal zum Abschluss. Irgendwann hast du einmal gesagt, du machst beim Schreiben eigentlich immer dasselbe. Du hast es vorhin erwähnt, du schreibst immer Dialoge.
Ja,
das kommt, das machst du, weil du Schauspielerin bist? Oder wie hat sich das... Das braucht ja noch was, dass das eigentlich immer im Schreiben, sogar im Kolumnenschreiben, die waren ja auch dialogisch, dass das eigentlich immer drin bleibt. Also du brauchst das Gespräch.
Ja, das ist mein Material. Der Dialog ist mein Material und an dem hämmer ich und forme ich, bis es stimmt. Und also genau das, was ich vorher versucht habe zu erzählen, was ist Kunst? Ich glaube, Kunst formuliert immer was und ich kann das am allerbesten mit dem Dialog.
Also es ist im Vorbereiten, hast du mir erzählt, du möchtest auch nicht zu stark darüber sprechen, das kann ich gut verstehen, dass Künstlerinnen nicht über noch nicht ganz, ganz geborene Werke sprechen wollen, weil das...
Ja, man ist da, glaube ich, abergläubisch.
Noch gehemmt,
man,
oder es man, gibt eine Art denkt, Aberglaube. Das ist wie, wenn man gratuliert nicht zum Geburtstag,
ja,
bevor
genau,
der Geburtstag
genau.
da ist. Ein wenig. Aber man darf doch sagen, dass du an einer weiteren Fernsehserie schreibst.
Genau, nee, ich kann thematisch schon sagen. Ich habe ein Stück abgeschlossen, das liegt jetzt beim Verlag, das liest jetzt meine Lektorin, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Also ein Theaterstück.
Ein Theaterstück, genau. Und das geht um die Europäische Union, um vielleicht über diesen Umweg die letzte Frage zu beantworten.
Also wenn es raus, es kommt, glaube ich, bei Suhrkamp raus, hast du gesagt?
Nee, bei Rowohlt, genau. Rowohlt mit dem Theaterstück bin ich bei Rowohlt.
Und wenn es
genau.
rauskommt, lesen Sie das Stück, dann erhalten Sie die Antwort zu der unbeantworteten Frage von vorhin.
Genau. Und das Zweite ist, dass ich wieder an einer TV-Serie arbeite. Und das ist eigentlich... kann man grob gesagt sagen, das Stück von Arthur Schnitzler, Der Reigen, wenn Sie das kennen. Das ist ja immer so, dass zwei miteinander schlafen, dann geht eine Person weiter und schläft mit der nächsten Person und so entsteht ein Reigen, eigentlich ein Tanz, ein sexueller Tanz durch die ganze Gesellschaftsschicht. Und das übertrage ich ins 2026. Und
Österreich, von Wien in die Schweiz?
Das war ursprünglich tatsächlich eine Idee, dass wir sozusagen die Paare dann immer in einem anderen Land sich treffen lassen, aber das wird jetzt alles ein bisschen zu kompliziert. Und
aber ist eine Schweizer Produktion?
Also nein, das wäre dann eine deutsche Produktion, ja, aber okay. Genau, das ist, wie gesagt, bei Filmstoffen bin ich doppelt abergläubisch, weil es deutlich schwerer ist, die Finanzierung hinzukriegen. Und ich weiß nicht, wie viele DrehbuchautorInnen ich schon getroffen habe, die ein halbes Jahr, obwohl schon alles in trockenen Tüchern war, noch der ganze Dreh abgesagt wurde. Also ich glaube, dass die Filmwelt ist noch schlimmer. Also da kann wirklich im letzten Moment immer alles zusammenbrechen. Deswegen weiß man es nie. Aber ich habe unfassbar viel Spaß am Stoff.
Okay, und wieder am Schreiben. Und jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe, 2013 war dein letztes Theaterstück?
Ist das schon so lange her? Ja, das letzte so klassische, notiert. Genau. Ja. Und dann habe ich ein paar Performances dazwischen gemacht, genau. Ja.
Genau, so Lecture-Performances, ja. Genau. Wieso diese lange Pause? Hat es das gebraucht? Hat das mit der Familie zu tun? Oder braucht es manchmal einfach ein Literaturstudium zwischendurch, wie du es jetzt machst?
Nee, die Pause hat einerseits mit der Familie sicher auch zu tun, andererseits auch weil das war die Zeit, in der Netflix aufkam und plötzlich sich viele getraut haben, andere Dramaturgien bei Serien zu machen. Also plötzlich haben sich alle so, gab es große Experimente, was das Filmschaffen betrifft. Und ich könnte nie eine klassische Serie schreiben. Also das so dieses klassische Krimi, Drama, Gewalt, das kann ich nicht. Das Einzige, was ich kann, ist sozusagen dieses kleine, feine Kammerspiel, sehr figurenbasiert, sehr dialogbasiert. Und dann dachte ich, aha, jetzt finden plötzlich die interessanten Dramaturgien im Fernsehen statt und gar nicht mehr am Theater, weil das Theater sich so zurückgezogen hat und immer mehr angefangen hat, Klassiker zu spielen und so. Und deswegen war der Wunsch, dann Richtung Film zu gehen. Und dann hatte ich auch das Glück, diese Serie zu schreiben, Emma lügt. Ich konnte so gerade noch in dieses letzte Fenster reinspringen, wo es diese Offenheit und Experimentierfreudigkeit gab. Und jetzt beobachten wir leider, was auch wiederum mit der Zählbarkeit der Klickzahlen zu tun hat, dass dieses Fenster wieder zugeht. Also da werden jetzt gerade gar keine Experimente mehr gemacht im TV und in den Streaming-Serien, sondern im Gegenteil.
Die sind ja eigentlich dadurch entstanden, dass die zum Beispiel HBO nicht mehr weiter wusste und genau. Die das Heft einigen Leuten in die Hand gegeben haben und die haben dann Sopranos geschrieben oder solche Sachen.
Ja, oder En Therapie, vielleicht haben sie En Therapie gesehen und dann dachte man, früher hätte man sich nie getraut und plötzlich war sowas möglich und dann war es auch noch erfolgreich. Und dann dachte man jetzt, wenn man den Künstlern freie Hand lässt, dann entsteht Fantastisches, glaube ich, nach wie vor dran, aber sie leider nicht mehr.
Die Produzenten nicht mehr, aber da ist die Theaterwelt, man kann es hier jetzt auch nochmal sagen, die subventionierte Theaterwelt, eben dann eigentlich wieder ein guter, ist das dann ein Rückzugsort, auch wieder um solche Experimente zu wagen?
Ja, ich habe gemerkt, das Theater ist und bleibt der Ort, der freiste Ort für die Sprache. So frei sprachlich kann man, glaube ich, an keinem anderen Ort sein. Man kann lyrisch schreiben, man kann Dialoge schreiben, man kann prosaisch schreiben. Und da habe ich jetzt die Sehnsucht wieder gehabt, in diese Freiheit zu gehen.
Okay, Laura de Weck, ich danke dir ganz herzlich für diesen Dialog, für dieses Gespräch, dass du den Weg nach Malanz gefunden hast und Ihnen allen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie als Zuhörerinnen hierher gekommen sind. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.